Herzlich willkommen zu unserem Podcast Hörstoff. Wir sind Hamburger Buchhändlerinnen und Buchhändler aus Leidenschaft und lieben besonders die Vielfalt der Literatur. Lasst euch inspirieren und von unserer Liebe zu Büchern anstecken. Viel Spaß!
Hallo ihr Lieben, wir haben gerade beschlossen, wir fangen jetzt einfach mal an.
Es geht direkt los. Wo sind wir denn hier? Wir sind im Büchereck in Niendorf Nord und da sind Carola,
hallo,
Nico,
hallo,
und ich, Janina. Ja, und wir haben euch natürlich wieder Bücher mitgebracht, wer hätte es gedacht? Und zwar unsere Lieblingsbücher, würde ich sagen, der letzten Wochen und Monate.
Von denen wir meinen, die müsst ihr einfach mal gelesen haben.
Ganz genau.
Vielleicht habt ihr Lust, irgendwas davon zu lesen oder vielleicht habt ihr auch schon was gelesen. Man weiß es ja nicht. Ja. Auf jeden Fall haben die uns sehr viel Spaß gemacht. Wer will anfangen?
Ich.
Nico.
Du? Ach du? Ach so, willst du anfangen? Du kannst auch anfangen.
Und du nicht alle gefragt. Auf einmal, nicht alle durcheinander.
Wir können auch Schnick, Schnack, Schnuck machen, aber das sehen die Leute dann leider nicht.
Nein. Also, Janina,
okay.
Fang an.
Ich fange an mit dem dicken Brecher hier, glaube ich, den ich habe. Und ich wusste direkt, dass der in den nächsten Podcast kommt. Denn es ist der neue Roman von Ocean Vuong, Der Kaiser der Freude. Ist erschienen bei Hansa. Und wer sich vielleicht erinnert, ich habe schon, ich glaube, mehrmals empfohlen hier im Podcast.
Mindestens mehrmals.
Das erste Buch von ihm, Auf Erden sind wir kurz grandios. Eines meiner absoluten Lieblingsbücher. Sprachlich sage ich immer das schönste Buch, was ich je gelesen habe. Und als ich gesehen habe, dass jetzt endlich ein weiterer Roman kommt von ihm, war ich natürlich Feuer und Flamme und habe mir das direkt unter den Nagel gerissen.
Es hat sich niemand getraut, das genau. Buch vor dir zu lesen.
Ich habe es auch wieder auf Englisch gelesen, aber ich habe natürlich die deutsche Version jetzt gerade in der Hand und ich sage euch auch, wer das Ganze übersetzt hat, und zwar Ann-Christine Mittag und Nikolaus Stingel. Erschienen ist es bei Hansa, habe ich das schon erzählt? Wenn nicht, dann wisst ihr es jetzt. Es ist auf jeden Fall wieder ein sehr, sehr, ja, schöner Roman, auch wenn es kein glücklicher ist, würde ich sagen. Obwohl es Der Kaiser der Freude heißt. Also, es beginnt mit einem jungen Mann, Hai. Hai steht auf einer Brücke und will springen. Also das ist die erste Szene des Buches. Es geht direkt nicht gut los. Er hat das Gefühl, es geht wirklich nicht mehr weiter, hat seine Mama irgendwie enttäuscht, kann ihr nichts mehr erzählen, hatte ganz viel Probleme mit Abhängigkeit von Drogen und er sagt sich jetzt, nee, das Beste, was ich für sie eigentlich noch tun kann, ist das Ganze zu beenden. Und er steht auf dieser Brücke. Und dann kommt ihm aber etwas dazwischen. Und zwar steht er auf dieser Brücke und er sieht unten am Flussufer, dass eine alte Frau gerade dabei ist, ihre Wäsche aufzuhängen. Und eines ihrer Bettlaken macht sich quasi selbstständig und fliegt in Richtung Fluss. Und so im Affekt ruft er ihr runter, dass ihre Wäsche gerade flöten geht. Und dann hat sie ihn natürlich gesehen. Und er möchte jetzt natürlich A, nicht vor ihr springen und B, macht sie ihm auch sehr schnell klar, dass er da mal lieber runterkommen soll, weil sie ganz genau weiß, was er da oben veranstalten will. Und er klettert also von dieser Brücke wieder runter und sie lädt ihn zu sich nach Hause ein auf eine Tasse Tee. Diese alte Frau, Grazina, die ist so eine richtige Marke, kann man eigentlich nur sagen. Die ist eine richtige Charakterfrau. Die nimmt kein Blatt vor den Mund. Die ist irgendwann mal aus Europa Richtung Amerika ausgewandert und lebt jetzt in so einer wirklich sehr, sehr heruntergekommenen Hütte alleine. Und dieses, dass sie alleine wohnt, das ist auch das große Problem, was Hai jetzt lösen soll. Denn Grazina schlägt ihm vor, dass er doch bei ihr einziehen kann. Weil er anscheinend ja nicht weiß, wohin. Und sie braucht eigentlich ein bisschen jemanden, der ihr so ein bisschen zur Hand geht im Alltag, denn Grazina hat Demenz. Und es sollte zwar eigentlich vom Krankenhaus und vom Gesundheitssystem jemand gestellt werden, der sich um sie kümmert, aber wie das so ist mit dem Gesundheitssystem, ist das alles ein bisschen kaputt. Und es ist halt keiner da. Und so beschließen sie, eine sehr ungewöhnliche WG zu gründen. Und aus dieser Zweck-WG entsteht so langsam eine richtig tolle Freundschaft. Also das Ganze spielt in so einem winzigen kleinen Städtchen in Amerika, East Gladness. Das ist ein fiktives Städtchen, aber es ist so eine dieser Städte, wo man durchfährt und wo die Leute, die dort geboren sind, eigentlich auch nie rauskommen. Also es ist sehr heruntergekommen. Es gibt jede Menge Fastfood-Läden, aber nicht viel anderes. Und es geht auch so ein bisschen um Amerika wieder und um das Sozialsystem Amerika eigentlich. Also man sieht es am Beispiel von Grazina, was da nicht funktioniert. Man merkt aber auch zum Beispiel am Beispiel von Hai und seiner Mutter, dass das nicht funktioniert, was eigentlich so funktionieren sollte. Also Hai nimmt einen Job an in einer Fastfood-Kette und schlägt sich da irgendwie so ein bisschen durch, verdient so ein bisschen Geld mit dazu. Und ich habe ein Interview gesehen mit Ocean Vuong, bevor sein Roman veröffentlicht wurde, in dem er ganz viel erzählt hat. Und man merkt auch so ein bisschen, dass dieser Roman auch wieder so ein bisschen auf seiner eigenen Geschichte beruht, auch wenn vieles fiktiv ist daran. Aber er hat zum Beispiel erzählt, dass er damals auch in einer Fastfood-Kette gearbeitet hat, während seine Mutter im Nagelstudio gearbeitet hat. Und dass sie irgendwann zu ihm gesagt hat, er muss aufpassen, dass er nicht zu viel verdient. Weil wenn er zu viel verdient und aus dieser Gesellschaftsschicht quasi rauskommt, dann verlieren sie die Wohnung. Weil man kriegt dann die Sozialwohnung nur bis zu einem bestimmten Einkommensgrad. Ja, und sobald man darüber hüpft, kriegt man halt die Wohnung nicht mehr. Aber ob dann dieser Gehaltssprung, den man gerade gemacht hat, reicht, um wirklich eine eigene Wohnung komplett selbst zu finanzieren, das ist halt eine andere Frage.
Das interessiert keinen wahrscheinlich.
Und das ist so eine dieser Sachen, wo man sieht, ja, die Armen bleiben eben immer arm und die Reichen bleiben immer reich. Und dieses Märchen vom Tellerwäscher zum Millionär, was Amerika früher immer verkauft hat, das ist halt gibt's einfach nicht so. Nicht. Genau, darum geht es so ein bisschen in diesem Roman. Und er beschreibt wirklich ganz, ganz toll nicht nur diese Beziehung zwischen Hai und Grazina, wie die sich so entwickelt und wie er ihr durch ihre Episoden hilft, sondern er lernt natürlich auf seinem Job auch andere Menschen kennen, denen es ähnlich geht wie ihm, die auch Probleme hatten mit Drogen, die auch aus diesem Loch da irgendwie nicht rauskommen und wie dieses Elend aber wirklich feste Ketten schmiedet und wie diese Leute trotzdem untereinander sich Hoffnung geben und irgendwie versuchen, das Beste aus dieser Situation rauszuholen. Das ist wirklich sehr, sehr berührend. Also ist wieder ein tolles Buch, wie ich finde, hat ganz, ganz starke Szenen. Sprachlich wieder großartig. Ich würde es auch jedem wieder empfehlen, auf Englisch zu lesen, wenn man gutes Englisch spricht. Aber ansonsten lohnt sich auf jeden Fall auch die Übersetzung. Die ist auch wieder sehr gut gelungen. Ja, und ich habe das einfach super gerne gelesen. Man fällt da so richtig rein und ist dann in dieser kleinen Stadt und ja, leidet mit allen Beteiligten eigentlich mit. Aber es ist trotzdem, wie gesagt, nicht nur ein trauriges Buch, es hat auch seine schönen menschlichen Momente. Ja, und deshalb ist mein erster Tipp. Ocean Vuong, der Kaiser der Freude.
Und dann hättet ihr sie mal strahlen sehen müssen.
Ja.
Aber dann bleiben wir gleich einfach bei In Amerika.
Also, ja.
Nico hat nämlich auch ein Buch
das stimmt.
mit, genau. das ein bisschen Amerika
ja, auch ungefähr so dick wie das davor.
Ja.
Da war auch klar, das muss ich auch lesen, Barbara Kingsolver, Die Unbehausten. Habe ich auch schon mal auch ein anderes Buch vorgestellt. und zwar Demon Copperhead.
Das wir hier alle sehr geliebt haben.
Genau, das, ja,
das fanden wir alle großartig, ja.
Alle, genau, das fanden wir alle richtig gut. Und das Die Unbehausten ist jetzt bei DTV erschienen und wurde von Dirk van Gunsteren übersetzt. Ich habe es auch auf Englisch gelesen. Allerdings habe ich von Dirk van Gunsteren, der hat auch T.C. Boyle übersetzt. Da habe ich auch schon, ich glaube, drei oder so von auf Deutsch gelesen. Also kann ich sagen, der kann das gut mit dem übersetzen.
Der macht das.
und
genau. Wenn wir die Übersetzer nicht hätten, ne?
Genau, dann,
ja, dann wäre
dann
wär echt Ende Gelände.
Ganz schlimm. genau, und das Buch ist auch, hat sie im Grunde vor dem Demon Copperhead geschrieben. Ist, glaube ich, 2018 oder so ungefähr erschienen, aber wurde jetzt erst ins Deutsch übersetzt, also so nachgeschoben im Grunde. Und ist aber, und genau, bei, da Demon Copperhead ja so besonders gut war, ist immer die Gefahr, dass man dann zu hohe Erwartungen an das nächste Buch hat und dann, wenn das dann nicht ganz so gut ist, dann ist man enttäuscht oder so. Das war aber bei dem hier nicht so. Das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Es hat so ein paar Parallelen, aber ist von der Struktur her doch sehr unterschiedlich. Also es geht auch wieder so ein bisschen um Resilienz. Also die Hauptpersonen machen da auch sehr schlimme Dinge durch. Er fängt auch gleich ganz chaotisch an am Anfang. Ich kann da mal so ein bisschen, was wirklich ganz am Anfang passiert. Eine der Hauptpersonen, das ist Willa, sie ist freie Journalistin, eher unfreiwillig freie Journalistin, denn das Magazin, für das sie gearbeitet hat, hat pleite gemacht und jetzt muss sie eben so über die Runden kommen. Und sie hat ein Haus geerbt, allerdings, und da sind sie dann, ist sie dann mit ihrer ganzen Familie hingezogen und das fällt so ein bisschen auseinander, also ein bisschen ist untertrieben. sie besorgt, also sie kommt dann ein Handwerker guckt sich das immer an, den besorgt sie dann und ja, sie hofft dann, sie möchte natürlich so wissen, was kann man da jetzt so ein bisschen besser machen, irgendwie vielleicht die Wand ein bisschen oder so. Und der Handwerker sagt dann gleich, ja, am besten ja,
abreißen.
Also das ja, fällt wirklich auseinander, denn das ist, der Titel heißt ja auch Die Unbehausten, das hat auch so mehrere Ebenen, denn einmal ist halt wirklich wortwörtlich, dass das Haus um sie herum zusammenfällt. Und ja, die Familie hat eben ganz viele unterschiedliche Probleme. Also das eben jetzt erstmal die Willa, dann ihr Mann Jano. Er ist Professor, aber an der Universität, da klappt das auch und das ist auch sehr ja, schwierig momentan. Dann ihre Tochter Tick, also eigentlich heißt sie Antigone, wird aber dann Tick genannt. Ich weiß nicht genau, wie man das dann spricht
Antigone?
So ungefähr.
Antigone? Also, sagt oder? Man, zumindest haben wir es so im Deutschunterricht immer gesagt.
Ja. So kenne ich es auch.
Aber ob nicht die Amerikaner sprechen das bestimmt noch anders aus.
Wahrscheinlich.
Genau, das ist, ja. Ihr Großvater war aus Griechenland, ist dann nach Amerika eingewandert. Dadurch sind dann so ein bisschen die griechischen Namen da drin. Und ja, sie ist ja, ja so eine Freidenkerin. Sie war auch bei Occupy Wall Street. Also das, genau, oh, da habe ich noch ganz vergessen.
Wann
das,
spielt es denn?
Genau, das spielt nämlich Occupy Wall Street, genau. An zwei Zeitebenen und die eine Ebene ist eben 2016 ungefähr, wo das so mit Trump anfängt. Mhm. Und die andere spielt, glaube ich, 1870 ungefähr. Ah, okay. Und das springt auch immer von Kapitel zu Kapitel. Und es beginnt eben in dieser neueren Zeit, 2016, und genau, wo sie dann eben in dieses Haus kommen. Und genau, die Tochter war eben Occupy Wall Street, dann war sie eine Zeit lang in Kuba. Und irgendwann stand sie dann aber doch wieder vor der Tür und ohne Erklärung, aber sie war jetzt wieder da und arbeitet jetzt als als Kellnerin, genau. Mhm. Und genau, arbeitet auch so ein bisschen, damit die Familie dann eben auch Geld zusammenkriegt. Der erwachsene Sohn, der heißt Zeke, weiß gar nicht.
Sieg.
Vielleicht. Und er hat Wirtschaft studiert, auch an einer richtig hohen, guten Uni. Aber arbeitet jetzt im Startup und im Grunde verdient er gar kein Geld. Also,
wie das so ist mit den Startups.
Das ist irgendwie so ganz absurd erklärt, irgendwie, dass er hat jetzt ganz viele Schulden und wenn er da jetzt Geld verdienen würde, würde das Geld ja sofort wieder weggehen, so ungefähr. Und jetzt wollen sie das erstmal irgendwie so hinkriegen. Mhm. Und genau, er ist so ein bisschen das Gegenteil von Antigone, von seiner Schwester, so ein bisschen da sind auch manchmal, ja, kann man sagen, schöne Szenen, aber wenn die halt alle zusammen am Esstisch sitzen und dann sind natürlich die Ideen, die clashen natürlich, die kommen ein bisschen gegeneinander dann alle. Und da passt dann auch gut der Vater dazu, also der Vater von dem Jano, der ist schon ein bisschen älter, ist auch hat viele Krankheiten mittlerweile, also da ist auch einiges am Laufen und er wurde so ein bisschen weitergeschoben, also er war erst bei einer Tochter eine Zeit lang, dann bei der nächsten Tochter und jetzt in der Familie. Und er ist ja sehr konservativ und da ist dann auch mal sehr schwierig. Also beispielsweise fährt Willa dann mit ihm zum Arzt und dann können sie kein Radio hören, weil er möchte natürlich diese rechten Radiosendungen hören, die sie nicht hören will. Und wenn sie Musik anmacht, dann fängt er auch an, sich zu beschweren. Und ja, sehr, sehr chaotische Familie. Und da kommt dann jetzt noch das ganz Schlimme dazu, dass der Sieg, er hatte eine Freundin, die hat auch ein Kind bekommen und kurz nach der Geburt hat sie sich das Leben genommen. Gab es dann auch mit psychischen Problemen sind auch noch dazugekommen, dann mit den Medikamenten und genau das alles hat dann dazu geführt. Und also gibt es dann noch ein ganz kleines Kind. Und ja, genau, die alle wohnen dann eben in diesem neuen Haus oder eher altes Haus, genau, denn und die müssen sich dann da irgendwie durchschlagen. Und das ist ein altes Haus, denn jetzt kommt der Zeitsprung. Denn 1870, damals ist dann jemand anders in dieses Haus eingezogen. Und das ist der zweite Erzählstrang. Also wechselt immer von Kapitel zu Kapitel. Und auch mal ganz interessant gemacht. Ich hoffe, das ist auch im Deutschen so. übersetzen. Und beim Ende von einem Kapitel. Okay, ist nicht so. Okay, dann vergessen wir.
Erzähl doch mal, wie ist es denn im Englischen?
War das nicht so? Genau, da war das nämlich ganz interessant. Das ist natürlich schwierig mit der Übersetzung.
Irgendwas mit dem letzten Satz, ne?
Genau, denn der letzte Satz von einem Kapitel war immer der erste Satz vom nächsten Kapitel. Und da ist das immer in der Zeit dann eben gesprungen. Und dann brauche ich einmal
brauchst du mal schnell ein Kapitel.
Das ist immer so, wenn man im Text ein Beispiel sucht, dann findet man auf einmal.
okay, doch nicht.
Hast du das halluziniert?
Ja, ich dachte, das war das.
Was hast du im Kopf Nico gehabt? Oder war das ein anderes Buch?
Nee, Nico hat sich einfach überlegt, also das fand ich so gut.
Oder das, genau. Das,
also ich so würde ich das machen, wenn ich das Buch geschrieben hätte.
Okay, dann muss ich nochmal... Na, komm. Okay, vergessen wir das alles. Alles mir.
Ja, passiert.
Ja, so, wir sind jetzt aber 19. Jahrhundert.
Ja.
Genau, da wohnt Thatcher Greenwood in diesem Haus. Er ist da auch gerade neu hingezogen. Das ist auch so eine, geschaffene Gesellschaft. Also im Grunde gibt es da diesen Captain Charles K. Landis. Der hatte so eine Idee, wie er da so eine Gesellschaft im Grunde erschafft. Und da hat er dann eben die ganzen Leute hinziehen lassen und dann will er da eben so sein Paradies im Grunde auf Erden so aufbauen. Und wie das so mit Paradiesen ist, das wird natürlich immer nicht so, wie man sich das vorstellt. Das
funktioniert immer nicht so und mit so vielen verschiedenen Leuten auf einem Haufen.
Genau, da kommt es dann auch später noch zu einem zu einer Katastrophe, die auch die ich jetzt nicht verrate, genau was da passiert, aber das ist auch teilweise eben nach wahren Begebenheiten, also das kann man auch dann nachlesen, dass es wirklich so passiert ist. Was denn auch dieser Captain Charles Landis dann selber getan hat. Aber im Grunde geht es ja auch anfangs erst um diesen Thatcher Greenwood, der eben in diesem Haus auch lebt. Bei ihm ist es auch mit dem Geld, ähnlich wie bei der neuen Familie, eben nicht ganz so gut. Und er ist da als, auf Englisch war das Science Teacher, ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch nennt.
Also, so ein Wissenschaftslehrer.
Genau, ich glaube, der macht eben nicht nur einfach Bio, sondern auch
Der macht Physik wahrscheinlich so eine Mischung Chemie, aus ja. Bio, Physik und allem, was irgendwie mit Wissenschaften zu tun hat.
Und er ist da eben neu an der Schule und ist da auch sehr motiviert und möchte da eben auch den seinen Schülern und Schülerinnen da Dinge beibringen. Und das auch, fand ich auch interessant. Seine Klasse, die sind so ein bisschen die älteren Schüler und das sind hauptsächlich Mädchen, denn die Jungen sind schon vorher abgegangen, denn da mussten halt die so schnell wie möglich arbeiten und dann war denen das, ist das im Grunde egal, wird das nicht so hoch gewertet, dass die dann Abschluss haben, Hauptsache die fangen schon zum Arbeiten an. Und dann ist natürlich die Hoffnung, okay, dann kann man den jungen Frauen ja tolle Sachen beibringen, aber das wird da eher so, so viel soll mit denen gar nicht beigebracht werden, so hat man das Gefühl. Also das fällt auch in diese Zeit mit Charles Darwin und der Evolutionstheorie. Und die möchte er eigentlich auch in der Schule eben unterrichten. Das ist eben was ganz Neues, was ganz weltumwendend, also was völlig
revolutionär,
genau. Und aber seine Vorgesetzten sind da so ganz anderer Meinung. Da gibt es dann auch so Szenen, wo sie dann so ein bisschen so gegeneinander ankämpfen. Also und das frustriert ihn dann auch sehr. Und dann kommt es aber zur Begegnung mit seiner Nachbarin. Das ist auch ganz lustig. Die gab es nämlich wirklich. Das ist Mary Tweed, hieß sie. Das war nämlich eine Biologin. Also so ein bisschen
selbst studiert. Ja.
Genau.
Autodidaktin?
Genau, das könnte, genau, das
Autodidaktin. Vielleicht.
Genau,
hat sich selbst beigebracht.
Genau. Und ja. Sie macht eben auch Experimente auch in dieser Umgebung, denn da gibt es auch ganz viele Pflanzen. Und sie steht auch in Briefkontakt mit Charles Darwin sogar. Hm. Das ist wirklich so gewesen. Also und im Grunde gibt es da noch, er hat noch zwei Hunde und die sind häufig bei ihr gegenüber und irgendwann kommen die nicht mehr wieder. Und dann ist seine Frau und die Schwester seiner Frau, die ist noch ein bisschen jünger und die wollen dann halt, dass er den Hund, die Hunde wieder bringt. Hm. Und er ist da so ein bisschen vorsichtig. Fühlt sich so ein bisschen unwohl, da jetzt hinzukommen und die da jetzt zu stören. Aber er geht dann da rein, klopft an und dann sagt, ja, kommen Sie rein. Und die Hunde sind dann mit ihr in der Küche und sie sitzt da am Tisch und sie kann nicht weg. Aber warum kann sie nicht weg? Weil sie macht ein Experiment. Sie hat nämlich eine fleischfressende Pflanze und da hat sie ihren Finger reingesteckt. Und ja. Sie erklärt dann, dass sie jetzt, ich weiß nicht, 5 oder 7 Stunden jetzt den Finger da halten muss, um halt rauszufinden, was genau passiert. Also die hat die Pflanzen eben schon häufiger beobachtet und was dann mit Fliegen und mit Spinnen und sowas passiert. Mhm. Und jetzt will sie da eben gucken, was dann mit Menschen passiert. Und anstatt, dass er jetzt irgendwie denkt jetzt irgendwie, dass sie verrückt ist oder irgendwie sowas.
Ist er das Traumfrau.
Ja, so in der Art ungefähr. Also er ist dann jetzt völlig begeistert, also endlich mal jemand, mit dem man sich unterhalten kann. Also und dann entsteht da auch diese Freundschaft, also wirklich, wo sie sich wirklich so gut verstehen, weil sie eben vom selben Schlag sind im Grunde. Und aber da ist eben auch ähnlich wie in der 2016 heutigen Zeit eben dass eben so viel ja, auseinanderbricht. Also wie das Vorhergewesene funktioniert halt nicht mehr so. Also mit der Evolutionstheorie, wie oder was man denen denn beibringt. Und dass da eben auch ganz viele Veränderungen im Laufen sind, auch mit dieser Gesellschaft, die eben eigentlich eine bestimmte Art werden soll, aber dann doch nicht wird. Und was da dann noch später, was ich nicht verraten darf, passiert. Und dass eben auch in dieser heutigen Zeit eben das... ja, im Grunde hat die Familie alles richtig gemacht und trotzdem sind sie in so einer Situation, wo alles irgendwie auseinanderbricht. Mhm. Also irgendwie und dann auch mit der Gesellschaft eben, dass sie, hatte ich erzählt, irgendwie Anfang der Trump-Zeit im Grunde, dass da eben auch ganz viele Veränderungen passieren und dass eben diese Unbehausten eben, ja, dass sie trotzdem eben ja, sich da weiterkämpfen müssen, selbst wenn alles um sie herum zusammenbricht.
So also, ja.
Und das fand ich eben auch ähnlich wie bei diesem Demon Cophead, dass obwohl eben die ganz schlimmen Dinge passieren, es eben kein ja, deprimierendes Buch ist, oder kein, wo man immer denkt, oh, jetzt passiert das auch noch, und, sondern es wirklich eben so ein ist, was einem dann doch so ja, Mut macht oder so irgendwie dieses, ja, finde ich ganz ja, eigene Art irgendwie von ihr, habe ich so das Gefühl, dass sie das irgendwie immer hinkriegt, dass das dann doch
ja, hoffnungsvoll geschrieben in sich ist. Trägt.
Ja, ja, das hat mir sehr, sehr gefallen. Ja.
Ja, schön. Da bleiben wir in Amerika. Ja. Ich habe, eigentlich wollte ich mit dem anderen anfangen, aber das muss ich jetzt mal umschichten hier.
Okay, du hast auch nochmal Amerika für uns.
Ich habe auch nochmal Amerika. Ich habe das neue Buch von Taylor Jenkins Reid gelesen, Atmosphäre. Und das hat mich total beeindruckt. Ich hatte ja von Samantha Harvey die Umlaufbahnen gelesen und das habe ich auch, glaube ich, hier schon vorgestellt. Und dann kam dieses Buch und dann habe ich drauf geguckt, um was geht's denn eigentlich? Und habe ich gedacht, oh, schon wieder ins Weltall, da geht's nämlich hin. Aber nein, es hat mich dann doch nicht losgelassen und dann musste ich es einfach lesen. Und ich muss sagen, ich bin von der ersten Seite an in dieses Buch reingefallen eigentlich. Ganz wunderbar. Es ist im Ullstein Verlag erschienen und aus dem Amerikanischen von Babette Schröder übersetzt. Also dank der Übersetzer und Übersetzerinnen können wir solche Bücher lesen, außer ihr beide, ihr lest sie natürlich im Original. Gut, eine ganz, ganz tolle Geschichte, muss ich sagen. Wir begegnen gleich am Anfang, das ist der 29. Dezember 1984, Joan Goodwin. Joan Goodwin betritt das Johnson Space Center in Houston und wird als ja, Kommunikationsexpertin, könnte man sagen, mit den Astronauten und der Astronautin im Space Shuttle, die gerade die Erde umrunden, kommunizieren. Der Kontakt, sie ist der Kontakt zur Erde und zu denen da im Weltall. Und die ersten Szenen sind schon ziemlich beeindruckend geschildert, muss ich sagen, denn die Astronauten und die Astronautin im Himmel oder im Weltall müssen verschiedene Experimente durchführen. Und dann passiert eine Katastrophe. Es gibt eine Explosion, bei der das Raumschiff beschädigt wird und die Astronauten und die Astronautin um ihr Leben bangen müssen. Und eine der Astronauten ist ihre beste Freundin. Und es ist auch ganz dramatisch geschildert, denn es kommt dann diese Stimme aus dem All, die sagt, ich glaube, ich bin die Einzige von vier. Und unten im in diesem, hat auch einen bestimmten Namen, dieses Center, komme ich jetzt gerade nicht drauf, verflixt nochmal. Also die sind alle in Hab-Acht-Stellung quasi. Und wie das schon geschrieben ist, konnte ich mir das richtig vorstellen, wie alle die Luft anhalten und denken, wir müssen die da irgendwie runterkriegen. Dann gibt es aber einen ganz harten Schnitt, es geht nämlich 7 Jahre vorher, als Joan Goodwin von ihrer Schwester erfährt, dass die NASA Wissenschaftlerinnen sucht, die sich bewerben können, denn Joan Goodwin ist Professorin für Astrophysik und lehrt an der Uni, Erstsemestern alles über das Weltall und die Sterne und sie denkt sich, ach, ins Weltall, das war immer ihr großer Traum und sie bewirbt sich. Wird aber nicht genommen. Ein Jahr später wird nochmal eine Ausschreibung stattfinden. Die NASA sucht wieder Astronauten, Astronautinnen, Interessenten und diesmal schafft sie es. Sie wird aufgenommen und wir erfahren, wie dieser ganze Prozess, wie sie den ganzen Prozess durchläuft, diese Ausbildung, wie die Bewerber alle miteinander umgehen, da ist natürlich auch ein bisschen Konkurrenz, klar. Jeder möchte so gut sein, dass er ins All fliegen kann, dass er auserwählt wird, denn nicht alle, die da ausgebildet werden, werden dann auch auf so ein Space Shuttle, kommen in so ein Space Shuttle und werden ins Weltall fliegen und bekommen so eine besondere Mission dann anvertraut. Aber was Taylor Jenkins Reid macht, sie erzählt uns von einer ganz kleinen Gruppe, die diese Ausbildung durchlaufen, die aufeinander quasi angewiesen sind und die lernen alles, was sie wissen müssen, sowohl als Astronauten, wenn sie dann ins Weltall geschossen werden, im wahrsten Sinne des Wortes, und da die Experimente durchführen müssen, was sie beachten müssen. Also alleine die Beschreibungen, wie dieses ganze Prozedere durchlaufen wird, das fand ich schon total faszinierend. Und dann kommt aber noch dazu, dass man sich ja auch verliebt. Und dann ist zum Beispiel ein Pärchen, die sich ineinander verlieben und sie wird schwanger und man will das so lange wie möglich geheim halten, denn auch Donna, das ist die Frau, die schwanger wird, sie möchte auch irgendwann ins All fliegen, sie möchte nicht praktisch ausgegrenzt werden. Was das für einen Druck auch macht, in dieser kleinen Gruppe zu bestehen, und warum muss man es geheim halten? Weil es heißt, nee, eine Frau, die schwanger ist, also mit Frauen hat man bei der NASA sowieso seine Probleme gehabt, zu der damaligen Zeit, und sie will das unbedingt geheim halten, denn sie will diese Ausbildung fertig machen, sie will auch zu denen gehören, die dann irgendwann vielleicht mal ins All fliegen werden. Und dann ist Joan Goodwin, die sich in Vanessa verliebt, die dann auch ins All fliegen wird. Joan wird zuerst ins All fliegen, wird eine Wahnsinnserfahrung machen, wie das beschrieben wird. Leute, ich kann euch sagen, ihr könnt euch das richtig vorstellen. Und dann ist Vanessa endlich dran und wird ins All fliegen und sie ist diejenige, die dann in diesem Raumschiff sitzt, in diese Katastrophe. Und ich muss sagen, sowohl diese Geschichte dieser beiden Frauen und überhaupt diese ganze Truppe, die man da kennenlernt, das ist so unglaublich mitreißend und lebendig erzählt. Ich konnte mir das richtig vorstellen, wie die sich vorbereiten, wie diese ganzen Schritte gelernt werden müssen, diese Schwerelosigkeit auszuhalten, dieses Training, und wie dann beschrieben wird, dass sich Joan permanent übergeben muss, weil sie diese Schwerelosigkeit, die sie da trainieren, also ich konnte mir vorstellen, ich weiß nicht, wenn man in einer Achterbahn sitzt vielleicht und denkt, eigentlich fahre ich nie Achterbahn, weil ich weiß, mir wird das schlecht, aber ich will das unbedingt. Und so konnte ich mir das auch gut vorstellen, wie Joan Goodwin da immer wieder dieses Training absolviert, obwohl sie weiß, oh, das letzte Mal war es so furchtbar. Und die hat dauernd diese Spucktüte dann in der Hand. Aber diese Intensität, mit der das beschrieben wird, was die alles auf sich nehmen, um ihren großen Traum zu verwirklichen. Und dann diese zarte Liebesgeschichte, die da reingerät, und diese, ja, dass von der Gesellschaft nicht akzeptiert wird, dass sich Frauen und Männer ineinander verlieben können und dass es nichts, ja, Unnormales ist, nichts, was man nicht akzeptieren sollte, denn Liebe kann ja schließlich alles sein, das wissen wir. Also das ist, wie die zusammenhalten und wie das so ganz langsam bei ihren Astronautenkollegen und Kolleginnen durchsickert, dass da eine besondere Beziehung besteht und alle zusammenhalten, damit für die beiden auch alles möglich ist. Das fand ich total schön beschrieben. Und auch, wie es zu Ende geht, ich hatte sogar Tränen in den Augen. Oh. Das passiert mir nicht oft bei Büchern, aber das hat sie so besonders beschrieben. Also den Einblick in dieses ganze System zu bekommen, NASA, das hat sie auch super recherchiert. Das wird auch hinten nachher nochmal ganz deutlich. Das fand ich echt unglaublich atemberaubend. Das konnte ich mir gut vorstellen. Sehr bildhaft und sehr lebendig beschreibt sie das. Und wie alle ihren Traum nachjagen und versuchen, nicht den anderen irgendwie in die Ecke zu drängen oder außen vor, sondern dass sie sich gegenseitig helfen. Denn es fällt nicht allem immer alles leicht. Das fand ich, hat sie unglaublich toll, also ganz packend, ganz lebendig, ganz bildstark beschrieben. Das ist so ein Buch, wo ich sage, ja, das muss man gelesen haben. Träume verwirklichen, an seine Träume glauben und sich nicht unterkriegen lassen. Und also ganz, ganz großartige Geschichte. Und es gibt einen tollen Einblick. Ich hätte eigentlich noch das vorstellen müssen hier von Was ist was, diese Raumstation und dieses Center, wo die dann sitzen. Denn Astronauten werden nicht nur dafür ausgebildet, dass sie ins All fliegen und da die Experimente machen, die dann halt gemacht werden müssen und das Weltall erkunden und diese Faszination, der Blick auf die Erde und in diese unendliche Weite. Sie werden auch dazu ausgebildet, unten auf der Erde in diesem Kommunikationscenter zu sitzen oder Experimente zu machen oder. Also es geht nicht nur darum, dass sie permanent ins All fliegen, sondern sie müssen also ganz viel andere Sachen für die NASA erarbeiten und durchführen. Und das fand ich also total spannend, diesen Einblick, den man da bekommt. Und dann dieses Zwischenmenschliche, dieses wirklich ganz besondere Miteinander. Das können die, glaube ich, alle nur selber nachempfinden, wie das für jeden Einzelnen ist, wenn man so einen Traum hat und der dann wahr wird quasi. Ja. Ein ganz tolles Buch. Ja, kann ich euch sehr empfehlen. Eine Runde durchs All und auf die Erde zurück. Ein Flug zu den Sternen und auf die Erde zurück. Ja, ganz genau. Das Cover fand ich auch so toll.
Ja, ist schön gemacht.
Ja, wie sie da steht und so in den Himmel guckt.
Ich habe auch gesehen, unter dem Schutzumschlag wird es auch ganz hübsch, das Buch.
Das, absolut. Da ist nämlich das... Das Weltall eigentlich abgebildet und dann steht ist ein Spruch da drauf, da steht, wenn man in den Nachthimmel schaut, sieht man Teile dessen, was man einmal war und was man vielleicht eines Tages sein wird. Könnte man so sagen.
Ja.
So ist das, ja.
Schön.
Es geht um ganz viel halt auch, um Füreinander und Zusammengehörigkeit und Freundschaft und das große Glück. Es geht auch um Familie, die nicht immer so funktioniert, wie sie funktionieren könnte. Ne?
Ja.
Aus Eifersucht, aus was auch immer. Ja, es ist ein ganz tolles Buch. Sehr viele schöne Charaktere drin.
Müsst ihr alle lesen also.
Unbedingt. Wie überhaupt, was wir heute vorstellen, das müsst ihr lesen.
Müsst ihr. Also ich habe von ihr tatsächlich das...
sie hat geschrieben...
Die sieben Männer der Evelyn Hugo. Seven Husbands of Evelyn Hugo. Das habe ich auch gelesen. Das ist toll. Das wird dir bestimmt auch gefallen. Also hat ein ganz anderes Thema.
Ja,
da geht es um so eine fiktive Hollywood-Ikone quasi und um ihren Weg und um ihre große Liebe. Und das ist auch, toll. Da habe ich am Ende auch geweint.
Ja, das ist gar nicht kitschig, finde ich. Also,
nee, gar nicht.
Auch wenn diese Liebesbeziehungen da reinkommen. Und
toll gemacht.
Ja, genau. Ja. Also fand ich, also im Vordergrund steht wirklich so dieses Träume haben und das Umsetzen und nicht aufgeben und dann eben dieses bestimmte Setting, also ich fand das mit dieser NASA und Frauen ins All und als Astronautin ausgebildet werden und wie schwierig das doch ist, also ich fand das total spannend zu lesen, muss ich sagen.
Ja.
Aber du hast auch ein tolles Buch.
Ja, ich habe auch ein tolles Buch, aber diesmal ein ganz schmales tatsächlich. Aber es war auch wieder ein Buch von einer Autorin, von der ich schon wusste, wenn da das nächste Buch kommt, das muss ich unbedingt lesen. Und zwar ist das neue von Gail Schöters, Das Geschenk. Ist erschienen bei, ich spreche es immer falsch aus, Cholnay?
Ja, würde ich sagen.
Okay. Cholnay. Und es ist aus dem Niederländischen übersetzt von Lisa Mensing. Und ich habe von Gail Schöters letztes Jahr Die Trophäe gelesen. Das war mein absolutes Lieblingsbuch letztes Jahr. Da ging es um Nashornjagd und Moralvorstellungen und gerade auch unsere europäischen westlichen Moralvorstellungen. Ja. Und das hat sie da komplett auf den Kopf gestellt. Das habe ich noch sehr bildhaft in Erinnerung. Das kommt jetzt übrigens demnächst auch als Taschenbuch im August, meine ich. Also wenn der Podcast online geht am 1. August, ich glaube, das Taschenbuch erscheint am 13. oder so, wenn ich jetzt nicht lüge. Wer auf jeden Fall Die Trophäe noch nicht gelesen hat, der kann das dann nachholen, weil das muss man gelesen haben, auch wenn man mit Großwildjagd, so wie ich auch, sonst überhaupt gar nichts am Hut hat. Ganz egal, es ist so spannend und so toll gemacht. Naja, aber darum soll es jetzt nicht gehen. Soll ja eigentlich um das Neue gehen, das Geschenk. Und zwar... ist dieses Buch, hat ein ähnliches Thema, würde ich sagen, ist aber ganz anders gemacht. Es ist nämlich eine Art kleines Gedankenexperiment. Ich weiß nicht, wer das mitbekommen hat. Also an mir ist das irgendwie vorbeigegangen. 2024 hat der Präsident von Botswana der deutschen Regierung, wie soll man sagen, gedroht, beziehungsweise das Angebot gemacht, dass er uns doch, ich glaube, 20.000 Elefanten schenken würde.
Okay.
Fragt man sich natürlich, warum jetzt auf einmal. Hintergrund war, dass Deutschland Einfuhrgesetz für Elfenbein was gedreht hat. Also, dass das schwieriger ist, für Botswana Elfenbein zu verkaufen, beziehungsweise Elfenbein nach Deutschland einzuführen, sollte schwieriger gemacht werden. Im Sinne von Artenschutz, Tierschutz und all den guten Sachen, die man sich ja immer gerne ins Wahlprogramm schreibt. Und der Präsident von Botswana hat daraufhin diese Ansage gemacht, ja, dann, wenn ihr möchtet, könnt ihr ja mal was von unseren Elefanten abhaben. Denn die haben wirklich in Botswana ein ganz, ganz großes Problem mit diesen Elefanten. Mhm. Also es sind viel zu viele. Und das Problem ist, dass sie die nicht abschießen dürfen. Also sie dürfen nur eine bestimmte Anzahl an Jagdlizenzen, glaube ich, vergeben. Ja. Und natürlich sind das unter anderem Trophäenjäger, die nach Botswana fahren und dann Elefanten gegen Jagdlizenzen, die sie kaufen beim Staat für viel, viel Geld, abschießen und dann natürlich diese Trophäen auch mit nach Hause nehmen wollen. Und dadurch, dass dann so Gesetze wie zum Beispiel das in Deutschland verabschiedet werden, wird es natürlich schwieriger. Und Botswana hat aber eben dieses Problem mit der Überpopulation der Elefanten. Und ja, darum geht es so ein bisschen in diesem Buch. Denn in diesem Buch passiert es tatsächlich, dass Botswana diese Elefanten nach Deutschland schickt.
Wie auch immer die hier gelandet sind.
Also es beginnt damit, dass auf einmal Elefanten überall in Deutschland auftauchen. Es wird natürlich direkt der Bundeskanzler informiert natürlich. Es wird ein Krisenstab gegründet. Es gibt ein Gespräch mit dem Präsidenten von Botswana. Der ruft dann nämlich zwischendurch an und der Bundeskanzler ist erst so, ich habe jetzt keine Zeit für den Präsidenten von Botswana und dieses olle Elfenbeingesetz, was wir da schön verabschiedet haben. Wir sollen mich mal später zurückrufen. Und dann sagt sein Assistent ihm aber, nee, ich glaube, mit dem sollten Sie mal sprechen. Und dann sagt der Präsident von Botswana, ja, übrigens, die Elefanten, die sind für uns. Die sind für uns, ne? Also die könnt ihr jetzt behalten. Ihr könnt keinen der Elefanten irgendwie abschießen oder wie auch immer, dann verdoppeln die sich direkt und jetzt könnt ihr mal schauen, was ihr mit diesen Elefanten macht. Und dann legt er auf und ist weg. Und er erklärt dem Bundeskanzler auch so ein bisschen, warum das so ein großes Problem ist in Botswana mit den Elefanten. Aber dann ist er eben weg. Und dann hat Deutschland auf einmal diese Elefanten, die frei rumlaufen in ganz Deutschland. Und dann ist die Frage, was passiert denn jetzt mit denen? Und darum geht es in diesem Buch. Ich will eigentlich nicht zu viel verraten, aber wie man sich das vorstellen wird da einiges natürlich passieren. Ich finde, es ist wahnsinnig realistisch gemacht. Also sie hat sich da wirklich toll eingearbeitet und sich das überlegt, wie das Ganze genau ablaufen könnte. Dass es zum Beispiel keine Option ist, die Elefanten alle einfach irgendwie einzufangen, also irgendwie zu betäuben und dann auszufliegen, weil alleine so einen Elefanten überhaupt in so ein Flugzeug zu verladen, überhaupt ein Flugzeug zu haben, was diese Tonnen an Gewicht überhaupt tragen kann, ist absolut unrealistisch. Dann ist natürlich das Problem, die tauchen halt überall in Deutschland auf, das sind ganze Herden. Das heißt, man kann nicht nur einen Elefanten betäuben, dann geht die ganze Herde, wird dann wild und mäht die nächste Siedlung nieder. Und die Menschen in Deutschland müssen sich irgendwie so mit diesen Elefanten arrangieren. Und die Politik versucht dann natürlich irgendwie alles zu retten, was zu retten ist und das Ganze vielleicht auch noch ins Positive zu wenden, denn man kann die Elefanten ja auch so toll vermarkten als Maskottchen und so. Aber dass das eben wilde Tiere sind und wilde, tonnenschwere Tiere, die brauchen einen riesigen Lebensraum, die brauchen Tonnen an Futter, die produzieren auch Tonnen an Scheiße. Also es gibt irgendwann die Ministerin für die Angelegenheiten mit Elefantenscheiße tatsächlich, weil das so ein riesiges Problem ist. So diese ganzen Probleme, die sich dann einfach auftun würden, das beschreibt sie quasi in diesem Buch. Und das ist natürlich so ein kleiner Appell daran, sich mal zu überlegen, ob so diese Gesetze zum Beispiel, die wir so schön machen, um uns schön auf die Fahne zu schreiben, wie toll wir uns für Artenschutz und alles einsetzen, was das denn eigentlich macht mit den Ländern, für die wir da irgendwie ja auch mit dann Entscheidungen treffen.
Für die wir Entscheidungen treffen, mit welchem Recht auch.
Genau, ne? Mit welchem Recht treffen wir denn diese Entscheidung, denen vorzuschreiben, was sie mit ihren Elefanten zu tun haben. Ne? Also der Präsident von Botswana sagt zum Beispiel, wenn wir in Deutschland ein Problem mit der Überpopulation von Hirschen haben, werden die Hirsche halt abgeschossen.
Genau.
Ne? Und bei Elefanten ist es nicht so, weil die als bedrohte Art gelten. Und es sind auch unsere Elefanten und nicht die Elefanten von Europa. Genau. Das ist so ein bisschen, ja, das Gedankenexperiment und die Moralfrage, mit der sie da spielt. Es geht auch ganz viel um interne Politik, was da so passiert. Es geht auch so ein bisschen darum, welche Parteien sich diese Elefanten, ich sage jetzt mal Plage in Anführungsstrichen, dann auch zunutze machen für ihr Wahlprogramm, ohne vielleicht selber irgendwelche Lösungen anzubieten, aber Hauptsache die Bürger auf ihre Seite zu ziehen. Also es passt wirklich perfekt in diese Zeit. Es ist toll gemacht, es ist super realistisch. Ich glaube, wenn sowas passieren würde, es würde genau so ablaufen. Es wäre einfach genau so. Hat sie wieder toll gemacht. Finde ich, kann man wunderbar lesen. Ist total spannend gemacht. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu viel verraten.
Nein.
Gut, weil was mit den Elefanten dann genau alles passiert und wie das Ganze endet, das könnt ihr dann alles selber lesen. Ja, aber ich war sehr begeistert und ich kann es kaum abwarten, dass das nächste Buch von ihr dann endlich kommt. Aber ich glaube, jetzt muss sie erstmal wieder ein bisschen schreiben. Die gute Gehe Schöters.
So ist das.
Aber das hat mir sehr gut gefallen, das Geschenk.
Schön. Ja. Das Geschenk, ja.
Ja.
Für wen auch immer.
Ja.
Nico.
Ich habe jetzt mal einen Debütroman mitgebracht. Mhm. Also nicht mehr einen. Genau, da wusste ich noch nicht, ob ich den gut finde oder nicht. Aber jetzt, wenn er noch einen zweiten schreibt, dann muss ich den auch lesen.
Na, also dann.
Also, das ist von Kurt Prödel und es heißt Klapper. Und fängt in unserer heutigen Zeit an. Und die Hauptperson, also Klapper, hat Probleme in der Arbeit, um das mal vorsichtig auszudrücken. Und irgendwie kommt er dann auf die Idee, er hatte doch früher mal Counter-Strike gespielt, also dieses Computerspiel. Und da gibt es doch solche Gegenstände, die vielleicht ein bisschen Geld wert sind. Und dann guckt er in seinen, weil er eben ein bisschen Geld braucht, guckt er in seinen alten Account und so viel sind seine Sachen nicht wert. er sieht dann so ein Profilbild von einer anderen Person, die er eben, als er noch 16 war, eben kennengelernt hat. Und das Profilbild ist Lisa Simpson mit einem Joint im Mund. Mhm. Und die Person heißt Bea. Und dann blickt er eben zurück, was damals, als er 16 Jahre alt war, passiert ist. Denn damals hat er eben in den Sommerferien hat er damit im Grunde verbracht, die ganze Zeit Counter-Strike zu spielen und nie nach draußen zu gehen. Und irgendwann waren die Ferien dann aber leider vorbei. Und dann begann die Schule und das war eigentlich ganz furchtbar. Und dann sitzt er halt am ersten Schultag da auf seinem Platz und neben ihm ist irgendwie sitzt keiner, da ist irgendwie ein Platz für alte Atlanten irgendwie, da wurden die aufgestapelt, da sitzt ja keiner hin. Und dann kommt aber jemand Neues in die Klasse und den Teil muss ich jetzt mal vorlesen. So. Ich habe euch jemanden mitgebracht, verkündete er feierlich. Die verpennten Blicke der Schüler richteten sich auf die Tür. Herr Walpers trat zur Seite und hinter ihm erschien ein Mädchen, das ihn deutlich überragte. Ihre Erscheinung war eigenartig. Lockere Baggy-Pants und dazu strahlend weiße Nike-Sneakers. Ihr Haar war zu einem straffen Pferdeschwanz gebunden, der bei jeder Bewegung leicht wippte. Trotz der absurden Situation, die latent an eine Präsentation auf einer Tiershow erinnerte, behielt ihr Gesicht eine stoische Ruhe. Ihre Präsenz war unerschütterlich, so wie man es eigentlich nur von erwachsenen Menschen kannte. Klapper starrte sie bewundernd an. Er hatte noch nie ein so großes Mädchen gesehen. Sie schritt mutig vor die Klasse und die anderen bestaunten sie, als wäre sie ein mystisches Fabelwesen. »Das ist Vivi Marie. Sie gehört ab heute zu eurer Klasse. Sucht ihr einen Platz aus«, sagte Frau Lohmann. In der linken Ecke des Klassenzimmers stand der Tisch mit dem Ovalprojektor, der auch als Ablage für Arbeitshefte, Schwämme oder bestialisch stinkende Turnbeutel diente. Es schien der wahrscheinlichste Platz zu sein, aber Vivi Marie hatte andere Pläne. Mit bedächtigen Schritten ging sie an dem verlassenen Tisch vorbei. Sie schlenderte um die hufeisenförmige Sitzordnung herum und als sie an Klapper vorbeikam, warf sie ihm einen prüfenden Blick zu, bevor sie die Atlanten anhob und mit einem dumpfen Geräusch auf den Boden abstellte, ihren E-Spec auf den Tisch legte und sich neben ihn setzte. Ein leises Raunen ging durch die Reihen. Klappe erstarrte. Das war alles viel zu sozial. 6 Wochen Computer und jetzt zurück in die Schule war schon heftig genug. Aber jetzt noch ein Mädchen als Sitznachbarin und dazu eines, das einen Kopf größer war als sein Vater. Dafür gab es keine rationale Erklärung. Das musste der Ex-Effekt sein. Routiniert zog sie ihr Mäppchen und einen College-Block aus ihrem Rucksack. Frau Lohmann lächelte so freundlich, wie es ihr möglich war, und wandte sich Vivi Marie zu. Also Vivi Marie, wie möchtest du denn von uns genannt werden? Vivi oder Marie? Klapper sah sie von der Seite an und schielte in ihre grünbraunen Augen. Sie war irgendwie magisch. Vivi Marie hielt einen Moment inne, bevor sie antwortete. Ihr könnt mich Bea nennen. Ihre Stimme klang selbstbewusst und sie setzte einen so entschlossenen Punkt hinter den Satz, wie man ihn bei Minderjährigen nur selten hörte. Frau Lohmanns krause Augenbrauen hoben sich. Bea? Fragte sie irritiert und kniff die Augen zusammen. Wie das Tier? Bea nickte. Frau Lohmann grinste überfordert. Ja, das ist eben der erste Tag in der Schule und sie setzt sich gleich eben neben ihn. Und dann beginnt eben so diese Freundschaftsgeschichte zwischen den beiden, obwohl das anfangs erstmal auch nicht so einfach ist, also weil sie erstmal nicht miteinander reden. Und irgendwann erstmal den Namen habe ich noch gar nicht erklärt. Sie heißt ja Bär, aber er heißt der Klapper, weil ist auch nicht sein richtiger Name. Aber er wurde irgendwann so genannt, weil seine Knochen und so, wenn er sich bewegt, dann klappern die. Und dann irgendwann, also kein besonders netter Name. Und sie sind eben beide so ein bisschen so Außenseiter in dieser Klasse. Aber er hat ja dieses Counter-Strike gespielt und er arbeitet da auch in einer Map, also kann man irgendwie selber kreieren. Und arbeitet auch manchmal im Unterricht daran. Und also sieht man, wenn er irgendwie so Zeichnungen macht. Und Bea fällt das dann irgendwann auf und dann kommen sie eben darüber ins Gespräch. Dann stellt sich nämlich raus, dass sie auch Counter-Strike spielt. Und sie ist dann eben interessiert an, was er da eben macht. Und irgendwann lädt er sie dann zu sich ein. Denn es stellt sich raus, dass er die Map von der Schule gemacht hat. Mhm. Und das ist jetzt erstmal ja problematisch. Also dann denkt man im ersten Moment, okay, jetzt geht das nicht auch noch irgendwie Amoklauf in der Schule oder sowas. Aber da kann ich beruhigen, darum geht es nicht. Also er kriegt später noch mal Ärger wegen dieser Map, aber das ist nicht das im Grunde das Thema. Und ja, was ich eben schön fand, ist eben erstmal, dass sie beide eben so Außenseiter sind und eben auch diese Freundschaft, die sich so langsam entwickelt und auch diese Situationen, die eben sehr realistisch dann irgendwie auch teilweise absurd sind, aber auch beispielsweise kommt er dann zum ersten Mal zu ihr in die Wohnung und der Vater, das ist auch mal ganz lustig, denn er bringt dann immer Zitronenkrümel-Eistee, das ist auch so ein ganzes Highlight dann immer. Und dann immer, wenn der Klapper kommt, dann sagt er irgendwie, Klapper, zeig mal. Denn Klapper ist Heavy-Metal-Fan und er hat immer so ein Heavy-Metal-Shirt an. Und da sind immer irgendwie Bands drauf. Und dann will der Vater immer wissen, welche Band dann eben drauf ist. Und wenn er das dann sieht, sagt er, oh, das ist ja geil. Ist geil, weiter so. Und Klapper vermutet auch, dass er die Hälfte der Bands überhaupt nicht kennt, aber...
Er versucht da mit seinem Teenage-Son zu connecten.
Das kommt immer ganz lustig drüber. Und auch ein anderes Thema ist auch, dass die haben beide so einen sehr unterschiedlichen Musikgeschmack. Also er hört eben gerne Heavy Metal und sie hört mehr Rap, also Deutschrap und besonders Kollega. Mhm. Und der ist ja sehr, also nicht gerade jugendfrei, um das mal vorsichtig zu sagen. Und dann gibt es so absurde Situationen, wie er dann zum ersten Mal da bei ihr sitzt und sie hören sich dann Kollegen an und dann geht es irgendwie um Prostituierte und alles Mögliche.
Die sitzen und er sitzt da so. Okay.
Und sie findet das voll toll, die Musik, und er so, okay. aber es ist halt interessant, weil obwohl die Texte halt so ganz anders sind als diese Situation eigentlich, aber sie bedeuten halt irgendwie auch so ein bisschen was ganz anderes für sie, weil was eben auch im Laufe dieser Geschichte eben rauskommt, das ist eben, dass die Kinder meist oder häufiger mal für die Eltern sorgen müssen. Also nicht immer, dass die Eltern eben irgendwie sich um die Kinder kümmern, sondern dass bei den eben in beiden Familien, wo das anfangs eben gar nicht so aussieht, aber es doch eher große Probleme gibt und dann im Grunde die Kinder in diese Rolle schlüpfen müssen, wo sie den Eltern helfen müssen. Mhm. Und dass da eben auch häufig, wenn es solche Probleme gibt, für sie eben so ein diese Musik so ein Fluchtpunkt ist, wo sie dann eben die Musik hört und dann in einer ganz anderen Welt ist und dann irgendwie so Ruhe findet, obwohl die Texte halt irgendwie komplett anders sind thematisch. Und das fand ich eben ganz interessant gemacht, also dieser komplette Kontrast eben und trotzdem, wie die Musik eben doch ihr so viel bedeutet. Und auch, dass da eben auch andere Texte gibt, die den auch später, da darf ich nicht zu viel verraten, aber die dann eben auch noch so eine ganz andere emotionale Bedeutung denn auch für die Familie haben. Und ja, fand ich wirklich sehr interessant gemacht, also wirklich interessanter Debütroman. Genau, also die Jugendzeit spielt irgendwie 2011, 2010 so ungefähr, das ist so ungefähr 10 Jahre nach mir, so, also ein bisschen zeitlich versetzt. Aber fand ich sehr interessant, also wirklich gut gemacht. Also wenn er da noch einen schreibt, dann lese ich das auch. Also sehr zum Empfehlen.
Sehr schön. So meine Jugendzeit fast.
Genau, also ein bisschen. Ja.
Ja. Aber ich habe nicht Counter-Strike gespielt, tatsächlich. So cool war ich nicht.
Was ist das?
Das ist so ein Spiel, also wo man...
Carola, wer hat denn da das Handy angelassen? Mal gucken, ob ich das rausschneide. Willst du gerade rangehen?
Sorry.
Alles gut.
Hier ist so ein Computer.
Da hat jemand vergessen, dass ich noch arbeite.
Wo bist du?
Fahndung.
Nee, Counter-Strike ist so ein... wie Call of Duty, also ein Ballerspiel, würde man
sagen.
So,
okay.
Ja, also wo du läufst über also eine Map, für die Leute, die übrigens den Begriff Map nicht kennen. In Videospielen wirst du quasi, das ist deine Umgebung, auf der du dich bewegst. So, die ist begrenzt und es gibt dann zum Beispiel, ne, die Schule wäre zum Beispiel eine Map, also eine Karte, auf der man sich halt bewegen kann. Ja. Und ich nehme an, dass er dann irgendwie designt, wie diese Schule da aussieht. Ja. Wo Verstecke sind, wo Stühle stehen, Tische, Türen, wie auch immer.
Ja.
Genau.
Also gut. Ich kenn's nicht.
Ja. Muss man auch nicht. Muss man.
Meine Welt gewesen.
Nein, ist alles gut.
Ist auch nicht so schlimm, denke ich mal.
Nein. Aber jetzt hast du noch was ganz anderes mitgebracht.
Ich habe was ganz anderes mitgebracht. Und das war, als ich es gesehen habe, das Cover gesehen habe.
Wir sind ja alle auch Coverkäufer, es ist leider
ich
so.
Ich bin das absolut, gebe ich auch ganz ehrlich zu. Ich habe das neue Buch von Charlotte McConaghy gelesen, Die Rettung. Das ist im Fischer Verlag erschienen und dieses ist jetzt von Jan Schönherr ins Deutsche übersetzt. Und vielleicht sagt euch die Autorin auch etwas, denn ganz berühmt oder bekannt geworden, würde ich mal sagen, ist sie mit ihrem Roman Zugvögel. Der ist aber von Tanja Handels übersetzt worden und danach kam dann noch Wo die Wölfe sind, der ist auch von Tanja Handels übersetzt worden. Und vielleicht hat der ein oder andere das schon gelesen oder diese Bücher schon gelesen. Auf jeden Fall kam dieses Buch jetzt und das Cover ist die stürmische See. Und das mag ich ja auch schon sehr. Und dann habe ich gedacht, das muss ich unbedingt lesen. Als ich dann auch noch ein bisschen reingelesen habe, wusste ich genau, ja, das ist genau das, was ich lesen möchte. Und es hat mich auch sofort reingezogen. Es spielt auf einer Insel, Shearwater Island, auf der es eine Forschungsstation gibt und einen Saatgutbunker und einen Leuchtturm. Und in diesem Leuchtturm lebt Dominik mit seiner kleinen Familie, seinen drei Kindern, Fenn, Raff und Orly. Und sie sind praktisch die einzigen, die noch auf dieser Insel sind, denn die Forschungsstation wurde schon evakuiert, weil die Insel dem Untergang geweiht ist. Die Stürme haben so zugenommen, dass das Meer sich immer mehr von der Insel wieder zurückholt. Und Dominik soll jetzt als letzter quasi noch alles zusammenpacken, was in diesem Saatgutbunker untergebracht ist, nämlich Saaten aller möglichen Pflanzen, die zum Überleben der Menschheit quasi eingelagert wurden und die das Überleben der Menschheit auf der Erde sichern sollen, falls es irgendwo durch Brände oder Naturkatastrophen, also alles verdorben ist im Prinzip. Und die Geschichte fängt an, und das hat mich eigentlich dann sofort für diese Geschichte auch eingenommen, und das würde ich euch gerne vorlesen, es ist ein ganz kleines Stück nur, da lernen wir nämlich Fenn kennen. Fenn ist die Tochter von Dominik, und sie hat eine große Liebe für die Tiere, die auf dieser Insel leben, unglaublich viele Robben und Pinguine und das Meer überhaupt, das ist ihr, ja, das ist ihr, ja, das ist so ihre große Liebe, würde ich mal sagen. Sie trainiert das Schwimmen und das Unterwasserbleiben immer mehr und möchte am liebsten auf dem Meeresboden bleiben. Geht natürlich nicht. Irgendwann muss sie wieder an Land zum Luftholen an die Oberfläche kommen. Denn das kann ich vielleicht schon gleich zu Anfang sagen. Diese kleine Familie hat ein ganz schweres Schicksal zu verarbeiten. Dominiks Frau, die Mutter der drei Kinder, ist bei der Geburt, also es ging um Leben und Tod bei der Geburt von Orly, der jetzt mittlerweile 9 Jahre alt ist. Seine Mutter oder die Mutter der drei Kinder hatte Krebs und sie war schwanger. Ja, und Orly war unterwegs und es stand die Frage im Raum, entweder überlebt vielleicht seine Frau oder das Kind, und sie hat entschieden, der Junge, das Kind soll überleben. Und damit hat die Familie ganz schön zu kämpfen. Das beschreibt Charlotte McConaghy auch unglaublich liebevoll, wie jeder mit dieser Trauer umgeht, mit diesem Verlust. Dominik, seine Frau, mit der er immer wieder spricht, und die Kinder halt ihre Mutter nicht haben. Und Fenn lernen wir gleich am Anfang kennen. Und das ist unglaublich bildstark beschrieben eigentlich. Der Sturm spült sie an, drapiert auf ein Gewirr aus Treibholz. Das Mädchen sieht sie von ihrem Platz bei den Robben aus. Zwischen den fetten, schlafenden Leibern hindurch sucht sie sich einen Weg hinab zum ansteigenden Meer. Raue Wellen tragen das Bündel näher heran mit der Flut. Ein milchweißer Schemen im Mondlicht, eine Schulter und Seetang als Haar, eine Hand liegt anmutig auf Holz. Das Mädchen wartet in das schwarze Tosen, sie taucht ab und schwimmt hinaus, greift nach dem wirren Bündel, lenkt es in Richtung Strand. Als sie Sand unter den Füßen spürt, steht sie auf, schleppt das Treibgut hinter sich her, Wellen klatschen ihr an die Schenkel und Hüften. Aber sie weiß sich im Wasser so zu bewegen, dass sie das Gleichgewicht nicht verliert. Die ganze Zeit macht sie sich auf etwas Furchtbares gefasst, etwas Veränderndes. Dann schleudert eine letzte Welle das Bündel ans Ufer und das Mädchen zieht den Vorhang aus Seetang von dem Gesicht und es ist weder blau noch geschwollen oder zerfressen, es atmet. Und dann rennt Fenn nach Hause, weil sie Hilfe holen will. Und der Sturm tost aber über diese Insel, dass man sich kaum auf den Beinen halten kann. Und ihr Vater sieht sie kommen und rennt ihr entgegen. Und auch ihr Bruder Raff rennt ihr entgegen. Und sie wollen sie eigentlich nur nach Hause begleiten in den Leuchtturm, weil sie da in Sicherheit sind vor diesem Sturm, der da über die Insel fegt. Und sie sagt nur, nein, wartet, da ist eine Frau. Und dann kommt Rowen auf die Insel. Und Rowen hat auch ein Geheimnis. Und dann beschreibt Charlotte McConaghy ein Zusammenspiel eigentlich dieser dieser fünf Menschen.
Ich muss das mal ausstellen gerade. Oh Mann. Sorry.
Du machst aber auch spannend hier.
Dass es einen wirklich den Atem verschlägt. Denn jeder dieser Figuren, die sie hier geschaffen hat, hat ein Geheimnis. Und keiner sagt etwas zum anderen und jeder verbirgt etwas vor dem anderen. So wie diese Frau verbirgt am Anfang, warum sie auf diese Insel gekommen ist, warum sie mit einem Boot und einem Mann, der sie auf diese Insel bringen sollte, durch diesen Sturm gefahren ist und das riskiert hat, wie es ganz langsam herauskommt, was sie eigentlich sucht. So verbergen Dominik und seine drei Kinder auch so verschiedene kleine Geheimnisse voreinander. Alle beobachten sich gegenseitig und vermuten immer etwas. Und das fand ich unglaublich spannend gemacht, nämlich jedes Kapitel ist aus einer anderen Sicht erzählt, was da passiert und wie sie sich gegenseitig sehen und was sie sehen. Nämlich sehr wohl nehmen alle miteinander wahr, was für eine unglaubliche, was für eine unglaublich, wie soll ich das beschreiben, was mit ihren Gefühlen passiert, mit ihren Emotionen passiert und dass sie alle so an einer Last tragen, nämlich an dieser Trauer zum einen und an diesem Verlust und dass sie doch einen Weg ins Leben wieder gehen müssen und ja auch wollen, aber sie trauen sich alle nicht so richtig miteinander und das kommt so ganz langsam, wird das so aufgedröselt und miteinander verwoben und das ist unglaublich toll gemacht, wie man auch jede Seite verstehen kann, wie man verstehen kann, dass sie alle auch so ein bisschen Angst davor haben, wenn sie jetzt auch als Letztes, sie warten auf ihre Evakuierung, in 4 bis 6 Wochen soll das nächste Schiff kommen und dann sollen sie abgeholt werden mit all den Saaten, die sie verpackt haben und wie sie auch ein bisschen fürchten, wenn sie dann wo auch immer hinkommen, ob sie das schaffen, als Familie zusammenzubleiben und trotzdem ihren eigenen Weg zu gehen. Denn sie sollen weiterleben. Und jeder möchte das für den anderen, das ist auch so schön geschildert. Jeder möchte, dass es dem anderen gut geht und alle machen füreinander was. Und trotzdem sagen sie selber nicht, es kommt ganz langsam raus dann, was sie selber so bedrückt und was sie für Sorgen haben, dass sie das nicht schaffen, als Familie zusammenzubleiben. Und das, dieses Emotionale, das fängt sie unglaublich an. Packend ein und man hat wirklich das Gefühl, man hat ein Kapitel zu Ende gelesen, dann erzählt Fan, was ihr passiert und was sie so sieht in diesem kleinen Familiengeflecht und dann erzählt der Nächste und du weißt genau, das musst du jetzt ganz schnell lesen, damit du weißt, was passiert denn dann? Es ist wirklich, an jedem Kapitel ist wie so ein Cliffhanger. Du willst unbedingt weiterlesen und dann tobt dieser Sturm und wie sie das beschreibt, Leute, ihr habt das Gefühl, ihr steht vor diesem Leuchtturm, ihr seht, was da passiert, ihr seht diese Wellen um diese Insel toben und ihr seid einfach mittendrin in diesem Sturm. So ging es mir. Ich habe gedacht, ich bin so mittendrin in diesem Sturm. Und dann kommt nach und nach raus, was auf dieser Insel passiert ist. Das wird wirklich ganz, ganz langsam aufgedröselt. Und wie es dann zu Ende geht, das ist... Also ich habe das nicht vorhergesehen, wie es dann zu Ende geht. Und das packt einen richtig. Und man möchte eigentlich alle in den Arm nehmen und sagen, es geht weiter. Es ist unglaublich beeindruckend und mit solchen Bildern geschaffen, dieser Roman, dass man das nicht vergisst. Und ich habe den jetzt schon von einiger Zeit gelesen. Und egal, welche Seite ich aufschlage, bin ich sofort und ich sehe diese...
Das sind die besten
diese
Bücher.
Menschen vor mir, wie sie da durch diesen Sturm hechten und versuchen, alles zu verpacken. Und Orly, der so wie so ein wandelndes Lexikon ist. Dieser kleine Mann von 9 Jahren, der kann einem was erzählen über diese Tiere, die da leben. Und der beobachtet auch ganz genau. Das ist so sein Geheimnis, glaube ich, dass er genau sieht, was ist mit dieser Frau, dass mit der irgendwas nicht stimmt. Und man spürt auch so ein bisschen, er hat ja seine Mutter gar nicht kennengelernt, denn Dominik hat dieses kleine Baby bekommen und dann musste er klarkommen mit seinen großen Kindern, mit Fan und mit Raff und hatte dieses Baby dann noch dabei und er macht alles für seine Kinder, er macht einfach alles. Er will, dass es ihnen gut geht, aber genauso will auch Fan und Raff und Orly, die wollen alle, dass es allen gut geht und trotzdem haben
können
sie
nicht
ihre,
so richtig...
Ja, so ihre kleinen Geheimnisse. Und ja, und dann diese Frau, die da auf diese Insel kommt, wo man dann ganz langsam erfährt, warum sie auf diese Insel gekommen ist. Und ich werde es euch nicht verraten, denn ihr müsst dieses Buch lesen. Ihr müsst es einfach lesen. Und wer schon mal was von Charlotte McConaghy gelesen hat, weiß, wie unglaublich packend sie schreiben kann. Eins möchte ich aber euch trotzdem verraten, denn das könnt ihr auch gleich... Am Ende könnt ihr gleich lesen, das verrät überhaupt nichts über die ganze Geschichte. Das ist, Charlotte McConaghy hat im Anhang eine Anmerkung zum Schauplatz gegeben. Und zwar ist diese Insel, die fiktiv ist, Shearwater Island, basiert aber ziemlich exakt auf Macquarie Island. Ich hoffe, das habe ich jetzt richtig ausgesprochen. Einer subantarktischen Insel auf halber Strecke zwischen Tasmanien und der Antarktis. Und ich habe das dann sogar nachgeguckt. Habe alles gegoogelt, was ich darüber wissen wollte. Und dieses nur 34 Kilometer lange und 5 Kilometer breite Weltnaturerbe ist die Heimat von über 4 Millionen Robben, Pinguinen und Seevögeln. was sie in den Worten des Polarforschers Sir Douglas Mason von 1919 zu einem der großen Wunder dieser Welt macht. Und sie hat sich natürlich erzählerische Freiheiten genommen, aus Gründen, um diese Geschichte so zu erzählen, wie sie sie erzählt hat. Aber diese Forschungsbasis zum Beispiel, auf der die Wissenschaftler sind, die beruht wirklich ganz lose auf einer Forschungsstation auf dieser wirklich existierenden Insel. Und ich sag's euch, wenn ihr das lest, ihr habt Bilder im Kopf. Ihr seht, wie die mit dem Boot da rausfahren und wie sie die Wale beobachten. Raff hat nämlich eine ganz große Vorliebe für Wale und das ist so toll und so cool beschrieben. Das ist, also man hat Bilder im Kopf. So ist es.
So.
Und außerdem sieht es auch noch toll aus.
Das auch.
Ja, unsere, nicht nur im Umschlag, sondern
ist
auch.
Dann, sogar aufgedruckt. Leute, nur
also
schöne
ganz,
Bücher.
Ganz toll.
Unsere Kollegin Rina, die früher hier bei uns gearbeitet hat, zwischendurch, die war auch ganz großer Fan von der Charlotte McConaughey.
Ja.
Die hatte ja ihr erstes Zugvögel, hat sie, glaube ich, sehr geliebt. Und dann gab es den zweiten mit den Wölfen. Das fand
genau,
sie auch so
das
toll.
Das fand sie auch so toll, genau.
Ja.
Ja. Also, großartige Literatur. Ja. Also, wir sagen mal heute, muss man lesen.
Müsst ihr alles lesen, alles.
Der Sommer ist ja lang.
Genau.
Und es ist jetzt im Urlaub hat man auch ein bisschen Zeit.
Genau, in Hamburg regnet es auch schön. Da kann man sich auch mal wunderbar mit einem Buch auf die Couch kuscheln und schon mal das erste Herbstfeeling begrüßen im Juli.
Nix da. Wir haben jetzt erstmal Sommer. Wird schon noch. Ja. Außerdem ist es ja ganz egal, was für ein Wetter draußen ist. Man kann es auf dem Balkon oder im Liegestuhl im Garten oder wo auch immer lesen.
Vielleicht fahrt ihr ja sogar weg an den Strand oder ins Resort, Hotel, an Pool.
Wie auch
schön.
Immer. Genau.
Zeit für Bücher ist ja immer.
Vielleicht inspiriert euch ja das eine oder andere. Uns haben sie sehr gefallen, die Bücher, die wir hier gelesen haben. Und ich denke mal, das spreche ich für uns alle. Ich denke, ja, wenn wir die in ein paar Wochen noch in die Hand nehmen, dann wissen wir auch immer noch, was da drin vorkam.
Was Sache war.
Ja. Außerdem sind es so Lieblingsstücke geworden, so besondere Highlights. Darum lesen, lesen, lesen. Der nächste Podcast kommt wieder von den Buchhändlerinnen der Schweizer Fachinformationen. Die haben mit Sicherheit auch wieder ganz tolle Sachen gelesen.
Bestimmt.
Und werden euch davon erzählen. Auf jeden Fall wünschen wir euch jetzt erstmal einen schönen Sommer.
Schönen Sommer,
einen schönen August. Viel schöne Lesezeit, viel schönen Lesestoff. Und ja, stürmt eure Lieblingsbuchhandlung, kommt zu uns, wenn ihr bei uns in der Nähe seid. Wir empfehlen euch bestimmt das eine oder andere. Und ja, gelesen wird immer, finde ich.
Ja, und dann würde ich sagen, bis nächstes Mal.
Ja, genau. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.